Ich bin halt total unorganisiert, ich kann das nicht, das habe ich schon immer so gemacht. Und jetzt ist die Frage, was haben all die Sätze miteinander gemeinsam?
Irgendwas mit, ich kann irgendwas nicht, also einschränken, ja.
Absolut, ne? Das heißt, die Leute reden über ihr altes Ich und nicht über das jetzige. Und jetzt natürlich die nächste Frage, wie oft erzählen wir Geschichten über uns, die heute überhaupt nicht mehr stimmen? Was sagst du?
Ich würde sagen, oft und vor allem unbewusst oft.
Genau, ne? Wir begründen uns bestimmte Dinge aus der Vergangenheit und machen das zu unserem heutigen Jetzt. Ne? Und das Spannende ist, das werden sich die Leute oftmals bewusst, wenn sie dann auf den Seminaren sich mit Sprache beschäftigen. Sprache formt deine Realität. Ne? Das heißt, das, was du sagst, das verrät mir, wie du die Welt siehst und vor allen Dingen, wie du dich selbst in der Welt siehst. Ne? Und die meisten Menschen, die erzählen einfach immer die gleichen Geschichten der Vergangenheit. Und da ist aber die Frage, in welcher Qualität hast du deine Vergangenheit abgespeichert? Ne?
Mhm.
Ja, ich meine, das sehen wir immer wieder. Ne? So, bei vielen sind dann bestimmte Dinge in der Vergangenheit nicht so gelungen.
Wir sind Sarah
und Ronny.
Und das hier ist Bestlife NLP.
Ein Podcast aus dem echten Leben über Gedanken, Gefühle und Verhalten.
Und allem, was dazwischen oft schief geht.
Zwischen Vergangenheit und Zukunft.
Nähe und Abstand.
Reaktion und Entscheidung.
Echt, direkt und manchmal das, was du vielleicht nicht hören willst.
Aber vielleicht brauchst. Denn wie wir denken, fühlen und handeln, formt mehr, als uns bewusst klar ist. Die sind dann manchmal so, vielleicht kennst du es auch, die sind dann so in so einer Opferhaltung drin. Oder fühlen sich auch schuldig. Andere sind super hart mit sich, sprechen halt richtig hart. Und die Frage ist immer, was ist die Konsequenz daraus? Die gehen meistens auch die Zukunft so an.
Mhm,
und auch
ja.
Das jetzige Leben, ne?
Ja, glaube ich auch.
Durch diese alte Story.
Ne? Ja, schade vor allem, dass es viele nicht merken, dass sie es machen, finde ich.
Ja, ist ja oftmals aber auch schwer, sag ich mal, das Bewusstsein dafür zu entwickeln, wenn man so im Alltagstrott drin ist, überhaupt seine eigene Sprache zu, ich will nicht sagen kontrollieren, aber überhaupt so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was man sich selbst einredet, ne?
Ja, klar. Also gerade wenn es so stressig ist, dann glaube ich, ist es sogar bei uns beiden so, wo wir jetzt schon sehr auf Sprache achten, dass das so ein bisschen mal verloren geht auch zwischendurch.
Ja.
Der Gedanke daran, was rede ich mir da gerade bewusst oder unbewusst ein?
Genau.
Und ist das gut oder schlecht für mich?
Ja, absolut. Gerade im Stress kommen dann sozusagen die natürlichen Muster, die irgendwie über die Prägung angelegt worden sind, also über die soziale Prägung angelegt worden sind, die kommen dann im Stress meistens raus wieder. Aber es ist ja trotzdem in Ordnung, wenn man sie dann erkennt, wenn man drüber spricht. So machen wir das ja, dass wir dann sagen, oh, da war ich jetzt ein bisschen drüber und dann gehen wir in den Austausch und gucken, wie wir es beim nächsten Mal machen. Aber alles noch besser, als wenn du dir dessen überhaupt nicht bewusst wirst.
Ja.
Weil dann kannst du so nach dem Motto what you can't see you can't change und auch was du nicht hören kannst, kannst du logischerweise auch nicht verändern, ne? Also geht wieder um Wahrnehmung, ne, an der Stelle, ne? Also es halt, ja.
Ja, weil du gerade das mit der Vergangenheit auch gesagt hattest, so dass das damit zu tun hat, fällt mir ein, ich hatte letztens, gucke immer gerne so Sachen übers Gehirn,
ja?
Und ich hatte letztens eine Doku gesehen und da war es so, dass die erforscht haben, wo bestimmte Areale im Gehirn aktiv werden, also in welchen Situationen. Und da war es so, da haben sie Leute sich also an die Zukunft denken lassen und an die Vergangenheit denken lassen und es waren genau die gleichen Areale aktiv im Gehirn. Und dann haben sie es ein bisschen erforscht und die Erkenntnis war, dass du, wenn du an die Zukunft denkst, es immer mit der Vergangenheit abgleichst.
Ah.
Und wenn du in der Vergangenheit zum Beispiel gelernt hast, ich bin kein Verkäufer, dann glaubst du auch in der Zukunft, also für deine Zukunft nicht dran, dass du einer bist oder werden kannst.
Ja. Das Witzige, wenn du das jetzt gerade so erzählst, all diese Behauptungen, die im NLP in den 70er Jahren aufgestellt worden sind, bestätigt die Gehirnforschung einfach 50, 60 Jahre später. Das ist schon verrückt, ne? Also diese alten Glaubenssätze schränken dich auch in der Zukunft in deinem Erleben ein, ne? Und das ist das, was ich meine. Da geht den meisten Leuten ja wenn wir eine NLP-Practitioner-Ausbildung machen, jetzt wie dieses Wochenende wieder, da geht den Leuten immer so Licht auf, wenn sie auf einmal merken, oh, meine Sprache ist wie so eine Art Navigationssystem. Und wenn ich natürlich in meinem Gehirn permanent eingebe, das geht nicht, das kann ich nicht, das wird nichts werden, alle Menschen sind schlecht und so weiter, dann habe ich natürlich auch ein super destruktives Umfeld und natürlich auch nicht so richtig viel Schwung, meine Ideen von Zielen und sowas zu erreichen. Ne?
Ja, ja, und je öfter du es dir halt selbst im Kopf beweist oder sprachlich nach außen beweist, desto mehr festigt sich es ja auch und desto schwerer wird es, das wieder wieder zu überschreiben mit was Positivem, was Hilfreichem. So, ne?
Absolut. Und dann kommt der Stress noch dazu. Ich erinnere mich damals, als ich bei Red Bull war, da durfte ich dann mal in Fuschel in der Zentrale präsentieren. Und dann habe ich mir vorher vor Gruppen, also Gruppen, dann habe ich mir mal Schauermärchen eingeredet, was da alles passieren wird bei der Präsentation. Und was ist wirklich passiert am Ende?
War super wahrscheinlich.
Ja, es war okay. Es war nichts passiert. Ja, aber alles so in meiner Sprachwelt innerlich angelegt. Und sich da mal darüber im Klaren zu werden, dass Sprache und die Vorstellung, die ganze Visualisierung dazu der innere Dialog, ne? Also manche sind ja eher so die Auditiven, ich bin ja ein auditiver Typ, manche andere können sich das eher so vorstellen und visualisieren sich die Katastrophe in Anführungszeichen dann. Und sich darüber mal bewusst zu werden, hat massiven Einfluss auf das Ergebnis, ne? Im Tun dann nachher.
Ja. Ja, bei mir, ich bin eher so der visuelle Typ und wenn ich sowas negativ abgespeichert habe, das hatten wir auch schon ganz oft, wenn wir eine Übung gemacht haben, dann hat es bei mir immer so einen grünen Schleier, so auf dem Bild, was ich abgespeichert habe, wie so bei Saw.
Ja.
Das ist richtig unangenehm. Den müssen wir dann erstmal immer wegschieben, damit es besser wird.
Ja. Naja, und das Spannende ist jetzt, an dem Moment fragen ja dann immer auch viele und sagen sowas, ja, okay, wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich in so einer Gedankenschleife drin bin, wenn ich jetzt nicht nur also es gibt also zwei Sachen, vielleicht muss ich nochmal so anfangen. Es gibt ja einmal, wenn ich meinen inneren Dialog beobachte und merke auf einmal, ich mache mich klein, ich rede mich schlecht und so. Und dann gibt es natürlich auch noch so, wenn ich mit anderen im Kontakt bin und nehme wahr, was die anderen so sagen. Mhm. So, das heißt, man kann ja im Innen und im Außen irgendwie auf Sprache positiv Einfluss nehmen, sage ich jetzt mal. Und ich weiß nicht, wie machst du es, wenn du mal merkst, auf einmal, ach, du gehst jetzt nicht so schön mit dir um? Haust du dich dann oder was machst du dann?
Also wenn ich es nicht merke, dann werde ich oft wütend, aber eher gegen mich leider.
Ja.
Also so nach innen wütend.
Wieso leider, sonst gegen mich oder wie?
Ja, aber es wäre, glaube ich, schöner. Also ich habe immer so den Filter so von der Vergangenheit drauf. Wut ist was Schlechtes und deshalb zeige ich die nicht nach außen, sondern ich zeige die nach innen. Und das ist ja auch schlecht. Also ich zeige es ja gegen mich, so gegen mein Verhalten. Also wenn ich es nicht merke, so dann Wut gegen mich. Wenn ich es selbst merke, dann rationalisiere ich es meistens alles weg.
Ah, okay, rationalisiere. Ne?
Wie machst du es?
Ja, erstmal, ich glaube, das ist vielleicht nochmal interessant für die eine oder andere Person. Man sagt immer, na, Wut muss raus und so. Naja, wenn sie unterdrückt wird, wird sie irgendwann hochkommen. Und leider zu Zeiten, wo du das nicht dir wünschst.
Ja, deswegen, hochkommen ist bei mir wirklich wörtlich zu nehmen, weil mir rutscht das immer so in den Hals und dann kriege ich so ein Kloß im Hals.
Ja, das ist krass, ne? Es gibt deswegen Psychosomatik, ne? Gehört alles miteinander zusammen. Wir haben das ganz oft auch, wenn wir dann eine passende Übung dazu machen. Mir fällt jetzt ein, Six-Step Reframing ist eine tolle Übung aus dem NLP, wo es körperliche Symptome gibt, die sind aber ärztlich alle abgeklärt, Kopfschmerzen, der Hals geht zu und der Arzt sagt, alles ist in Ordnung bei dir. Und dann machen wir die Übung und so nach 10 Minuten geht der Hals auf einmal auf und die Leute sagen, hey, wie geht das denn? Das ist ein bisschen spooky.
Ja.
Und da merkt man, dass einfach Körper, Geist und Seele sehr eng miteinander zusammenhängen. Ne?
Ja.
Und das ist immer freue ich mich immer für die Teilnehmenden, wenn die dann so eine schöne Erfahrung hatten, wie wir das auch damals hatten, ne? Als wir mit NLP angefangen haben. Jetzt solltest du noch wissen, wie ich das mache.
Ja.
Ja, sagen wir mal so, wenn ich richtig im Stress bin und ich sag mal, ich lasse mich ab und zu noch mal stressen, manchmal von meinem Sohn, von unserem Sohn, ja. So, wenn du einfach gerade die Erwartungshaltung hast, ich die Erwartungshaltung habe, etwas anderes zu machen und dann kommt er dazwischen und dann möchte ich ihn ja auch nicht vernachlässigen und dann bin ich immer so ein bisschen dazwischen und dann wäre ich manchmal ein bisschen ungeduldig, sagen wir so, ne? Und da merke ich mittlerweile, früher hatte ich es gar nicht gemerkt, mittlerweile merke ich relativ schnell, da, wenn ich jetzt weitermache, werde ich unfair. Dir gegenüber, Henry gegenüber. Und dann kommt automatisch so eine Entspannung bei mir. Ne? Mhm. Aber es ist manchmal dann schon ein bisschen drüber. Und dann ist halt schön, dass man, wenn man eine Partnerin oder einen Partner hat, dass man einfach drüber reden kann danach. Und umso öfter man das macht, so ist zumindest meine Erfahrung, so öfter wir das gemacht haben, umso besser wird dann auch die Kommunikation. Und es bricht nicht gleich so ein, du hast aber das gesagt und sowas aus, sondern Verständnis von beiden Seiten kommen her.
Wenn ich so diese Wut habe, die ich dann so gegen mich richte, dann sagst du es mir ja auch immer, wenn du dabei bist in der Situation. Ja. Und im ersten Moment machst du mich noch wütender, wenn du es mir sagst.
Ja.
Aber ich fange dann an, drüber nachzudenken und dann kann ich es wieder schön nett rationalisieren, was da gerade passiert und dann wird es besser.
Ja. Naja, jeder hat ja einen anderen Umgang damit. Nochmal wichtig meines Erachtens ist, dass man sich bewusst wird darüber. Und durch das Bewusstsein wird es meistens schon ein bisschen besser. Und was mache ich, um deine Frage jetzt zu beantworten? Mhm. Wenn bestimmte Dinge nicht so funktionieren, dann habe ich bestimmt auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge gesagt, ich sage immer, oh, das war eine gute Übung. Ja, das ist dann sozusagen mein innerer Dialog, der einfach dieses Ereignis, was da passiert ist, nicht so negativ bewertet und sagt, jetzt ist das Leben vorbei und so weiter, sondern eher so sehr humorvoll rangeht. War ein guter Versuch beim nächsten Mal. Gute Übung, war wie beim Training. Ich nehme das ein bisschen wie Training. Weil,
Sporttraining.
Genau, wie Sporttraining, weil es wäre ja auch eigentlich irre, wenn ich das nach dem ersten Mal mal alles schon könnte. Ne? So, oder jeder Mensch. Deswegen wäre es eine gute Idee, vielleicht, wenn etwas nicht klappt, mit einem sehr freundlichen inneren Dialog zu antworten. Das ist so mein Weg, damit umzugehen.
Okay, ja. Und jetzt mal ganz praktisch.
Ja.
Stell dir mal vor, Henry ist in ein paar Jahren in der Schule und kommt zu dir und sagt, Papa, ich kann halt kein Mathe, deshalb habe ich jetzt hier eine 5 geschrieben. Was machst, also was machst du dann sozusagen als jemand, der einem wichtigen Mensch Support geben will?
Ja, na erstmal Pacing. Erstmal sagen, hey, Henry, kann ich verstehen. Mir ging es früher auch so. Mathe war absolut ein Horrorfach für mich. Stimmt in dem Fall auch wirklich. Ja. Also ich könnte da vom Pacing her, also von der auf Augenhöhe andocken, sag ich mal, wertschätzend in der Welt der anderen Person, also meinem Sohn in dem Fall, und würde versuchen, erstmal auf Augenhöhe zu kommen. Ne, so. Und dann vielleicht fragen, Mensch, du, wie kann ich dir denn helfen? Wenn das nicht weiterhilft, gehe ich mal so auf persönliche Ziele von meinem Sohn, ne, je nachdem, wie alt er jetzt ist, und sag, was willst du denn vielleicht später mal machen? Hast du eine Idee? Hast du immer geträumt zu Hause? Und dann sagt er vielleicht sowas wie, ach Papa, ich will Pilot werden. So, ne?
Heute würde er wahrscheinlich sagen, Müllmann.
Ja, genau, heute sieht er immer den Müllwagen vor der Tür, den Orangen, ne, und sagt er, Müllmann, aber vielleicht sagt er irgendwann noch, keine Ahnung, möchte, wenn ich groß bin, möchte ich Pilot werden. Und dann sagt er, auch, ist doch eine schöne Sache. Und mal angenommen, du müsstest dafür, sag mal, so ein paar kleine Mathe-Rechnungen können, sowas wie den Wind berechnen oder die Beladung, damit das Flugzeug nicht so schwer ist und so. Glaubst du, mal ganz vorsichtig, traust du dir das zu, damit du mal Pilot werden kannst? Oh ja, so 2, 3 Rechenaufgaben. Das will ich schon hinkriegen. Okay. Dann wünsche ich dir viel Spaß mit Mathe, Physik, ich unterstütze dich gerne dabei. Also ich würde da auf die Motivationsquelle, also erstmal andocken, wird dann irgendwann auf die Motivationsquelle für Veränderung gehen. Und ich kenne kaum Menschen, die Ziele haben oder auch umgedrehte Ziele, also die wissen zumindest, was sie nicht mehr wollen. Und wenn ich mich damit mehr beschäftige, wo jemand hin will oder wo jemand weg will von, ja, und dessen Motivation verstehe, dann würde ich das so machen. Witzigerweise war das bei mir genauso. So habe ich ja meinen Traum, einmal Pilot zu werden. Dann habe ich Mathe, Katastrophe, Physik, ein bisschen Interesse, war okay. Dann habe ich 2017 einen Privatpilotenschein gemacht, darf mittlerweile leider nicht mehr fliegen, ne? Hätte ich weitermachen müssen, aber habe zumindest 80 Stunden geflogen damals und ich war in Mathe so schlecht. Aber das hat mich motiviert, dort zu lernen, damit ich fliegen lernen kann. Und das ist ein schönes Beispiel eigentlich dafür, wenn man die Motivationsquellen von Menschen herausfindet, kann man denen auch helfen, leichter in die Veränderung zu gehen.
Und so, wenn jemand keine Ziele hat, gibt es da auch Leute?
Ja, sind die Ziele meistens auf den Kopf gedreht. Also genau, ne? Die sagen dann sowas wie, Ronny, bei mir hast du keine Chance, ich habe keine Ziele. Sag ich, kann ich gut verstehen, was stört dich denn alles so im Leben? Und dann kommt da meistens ungefähr 20, 30 Sachen, wenn man ein bisschen dran bleibt. Und dann framet man es um und sagt, okay, du willst das nicht mehr, also möchtest es wahrscheinlich eher so oder so haben. Ja, so hätte ich es gerne, alles klar, erstes Ziel und so weiter und so fort. Ne? Also es dauert 5 Minuten und dann haben die Leute aus dem Problem ganz kurz umgedreht ihr Ziel oder die erste Idee eines Ziels geformt.
Mhm. Okay.
Also deswegen gibt es eigentlich so gut wie, also dass dem Menschen alles egal ist, das habe ich ganz selten erlebt. Es gibt immer irgendwie einen Zugang. Ist auch so eine Einstellungssache, ne? Jetzt kommt ganz oft, auch wenn ich in Trainings bin, kommt so, ja, aber Ronny, bei dem und bei der, bei da wird es nicht funktionieren und so. Und das ist schon wieder, sind wir wieder bei Sprache. Wenn du dir das natürlich einredest, also den Glaubenssatz weiterentwickelst, verstärkst, immer wieder dir selbst sagt, zu dieser Person kriegt man keinen Zugang, dann entwickelst du darin eine Kompetenz, keinen Zugang zu bekommen. Und da wäre eine bessere Haltung zu sagen, so wie im Inneren auch, ne, nach dem Motto, wie Sprache dein Selbstbild formt, geht das natürlich nach außen, ne, dass du eben auch sagst, okay, ich habe noch keine Idee, wie ich zu der Person Zugang bekomme, aber ich werde ihn finden.
Ja.
Und ich werde alles probieren und geben. Und wenn es nicht so ist, ist halt auch in Ordnung. Dann habe ich mein Bestes gegeben. Ne? Schöner innerer Dialog, nicht abgewertet und so weiter. Ne? Du willst was sagen, oder?
Nee, mir ist auch gerade auch einfach eine Geschichte eingefallen dazu. Im letzten Coach-Seminar hat jemand, also ein Teilnehmer von uns, zu mir gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut, aber sinngemäß sowas wie, ja, ich bin halt sozial gestört, ist ja klar, dass ich keinen Zugang zu den Menschen kriege, die mir wichtig sind. Was soll ich denn da machen? Da kann man ja gar nichts mehr machen.
Ja, ja.
Und da habe ich halt
gesagt,
okay, ja, wenn du dir das immer wieder einredest, also er hat das so ganz lustig gemacht, als wäre das ein lustiger Joke, wenn du es immer wieder einredest, auch wenn du auf lustig dabei machst, dann verstärkst du das ja immer, immer weiter. Und wie willst du irgendwas daran ändern, wenn du es deinem Kopf immer wieder sagst, dass dieser Satz, den du sagst, da stimmt?
Absolut.
Und das ist also so kontraproduktiv, aber er hat es nicht gemerkt. Also es ist manchmal witzig, dass jemand von außen da drauf gucken muss, dem es total klar ist, weil da stand ein anderer Teilnehmer dabei, der hat dann auch gesagt so, ja, ist ja klar, dass das nicht funktionieren kann auf die Weise. Aber manchmal merkt man das selbst einfach so gar nicht, dass man sich sowas einredet.
Ja, es gibt ja das Sprichwort, die oder der ist im Tunnel gerade drin, voll im Tunnel drin. Und das ist ja wirklich, man ist so assoziiert in dem Bild, man sieht nur den Schacht. Und jemand von außen schaut drauf und sagt dir, also sorry, wenn du so isst, nimmst du 20 Kilo zu in den nächsten 3 Monaten. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Und das sieht man von außen dann vielleicht nochmal anders. Das ist ja das Schöne übrigens, viele Menschen mögen ja kein Feedback. Und wenn man sich mit dem Gedanken mal beschäftigt, dass aber die Person im Außen nochmal andere Facetten wahrnehmen kann, dann könnte diese Idee von Feedback ist ein Geschenk, sagen ja manche, könnte da zur Wahrheit werden. Ne? Dass man sich gerne Feedback geben lässt von außen. Ne? Und man redet, weil dann deckt man diese blinden Flecken halt auf, die man hat. Die jeder, die ich habe, die du hast und die viele andere Menschen auch haben. Ne?
Ja, absolut.
Genau, ja. Und das ist ja auch, und was ich zum Beispiel sehr oft erlebe, ist auch, dass die Leute sagen sowas wie, ja, wir waren ja vorhin bei alten Geschichten erzählen, ja, das habe ich halt so gemacht, das wird halt auch nicht in der Zukunft funktionieren. So, ne? Das brauchen wir gar nicht probieren. Und da treffen halt, wenn die Leute NLP lernen, 2 verschiedene Welten aufeinander. Einmal dieses Mindset, diese Idee von, weil es einmal so war, ja, wird es wieder so sein, jetzt und in der Zukunft. Das leben sehr viele. Und das ist natürlich, so schränkt man sich das Leben in unter 5 Sekunden ein. Mhm. Und das NLP-Mindset ist, weil es einmal so war, ja, und ich etwas daraus gelernt habe, mache ich es in Zukunft besser oder schöner oder wie auch immer. Ne? Und das ist ja ein schöner Gedanke, nur weil in der Vergangenheit was passiert ist, muss es ja in der Zukunft nicht zu lange. Ne? Tony Robbins sagt immer, the past is not the future. Ne? Und das Schöne ist an der Vergangenheit, dass sie vorbei ist. Man kann das Gelernte mitnehmen.
Ja.
Ich meine, ich habe selten Leute gesehen, die einkaufen gehen und dann fahren sie mit dem Korb raus und danach beschimpfen sie sich erstmal, dass sie beim Einkaufen nicht die richtige Haltung hatten und so weiter und so fort. Ich kann selten gehen, aber beim Leben machen wir das so, dass wir dann einfach 20 Jahre uns die Story erzählen, warum das mit der Liebe im Leben nicht geklappt hat, warum das in Finanzen nicht geklappt hat und so weiter und so fort. Ne?
Ja.
Das ist schade.
Ja, das stimmt. Ja. Ich habe früher, das ist mir gerade eingefallen, meine Schwester ist so sehr fürsorglich, schon immer gewesen, auch in der Kindheit schon, und hat mir immer alles, was so kam, auch abgenommen.
Mhm.
Also so eine sehr liebevolle, fürsorgliche Art, als große Schwester halt so typisch. Ne? Und das war auf der einen Seite natürlich cool für mich, so eine supportende Schwester zu haben. Und auf der anderen Seite habe ich mich sehr darauf ausgeruht, habe sie immer alles regeln lassen und habe dann später irgendwann gemerkt, dass das vielleicht auch gar nicht so gut war. Ich habe dann so ein bisschen mir auch oft das eingeredet, ich kann das nicht in vielen Situationen, weil ich dann gemerkt habe, okay, dann macht es irgendwer anders für dich. Geil.
Ja,
so, aber irgendwann habe ich es halt selbst geglaubt einfach.
Ja, klar.
Erstmal war es so eine angenehme Strategie, irgendwas Blöden zu entgehen.
Ja.
Und später wurde es zu einem Glaubenssatz.
Ja, ne? Umso öfter du es dann noch machst und dann reden noch andere Leute das ein von außen, umso mehr wird aus der Unsicherheit wird dann eine bestätigte Wahrheit für dich irgendwie so. Ne?
Ja.
Und jetzt haben das halt 15 Leute gesagt, jetzt immer wieder und so. Ne? So verändert man Glaubenssätze, leider nicht immer zum Guten. Ne? Und irgendwann kommen die Leute und beschäftigen sich mit Sprache, das, was jede Zuhörerin, jeder Zuhörer hier gerade macht oder wir auch. Dann merken die meisten Leute, dass sie nochmal nachdenken dürfen, wie sie Sprache verwenden, dass sie ihre Ziele erreichen oder wegkommen von bestimmten Dingen. Also das ist ja, man kann es ganz kurz zusammenfassen am Ende. Man kann sagen, wenn du in irgendeine Richtung möchtest, die dir gefällt und du hast da eine Idee von, ne, dann ist es ja wirklich so, als wenn du mal angenommen, du willst in diese Richtung fahren, ne, zum Beispiel nach München, dann gibst du ins Navigationssystem ja auch nicht, ich will nicht nach Münster, du gibst auch nicht ein, ich will nach Bayern, sondern was gibst du ein?
München.
Du gibst München ein, weil du sagst deinem Navigationssystem genau, wo du hin willst. Und bei Sprache ist es genau das Gleiche. Umso öfter du da einredest, in welche Richtung du nicht willst, auch in die Richtung zieht es dich hin, umso öfter du ja auf Probleme, sag ich mal, in dein Navi eingibst, umso stärker werden die Probleme, weil du dort eine Kompetenz entwickelst. Und das fängt alles mit der Sprache an. Innerer Dialog, wie spreche ich mit mir und auch wie sind Sprache, dazu gehören die Glaubenssätze, die Werte, also was läuft in meinem Mindset oben mit. Und da habe ich viele Menschen kennengelernt und bei denen, die eher an sich und an andere Menschen glauben, ist das Leben oft schöner. Und bei den Leuten, die, sag ich mal, nicht an andere und an sich selbst glauben, bei denen ist eine starke Problemkompetenz gebildet. Und ist schade. Und darum wir die Leute in Seminaren wieder raus und gucken, dass sie ihr Leben wieder selbst in die Hand nehmen und nicht sich abhängig machen von anderen und negativen Glaubenssätzen.
Ja. Und wenn wir jetzt nochmal eine ganz praktische Idee geben, also erstmal sichtbar machen natürlich, was da so los ist, da kannst du andere fragen.
Ja.
Oder könntest du zum Beispiel mal einen Tag lang eine Strichliste
aufschreiben.
Mit Ich-Bin-Sätzen führen.
Genau.
Eine Strichliste, das ist natürlich Quatsch, aber mal aufschreiben, was für Ich-Bin-Sätze da kommen. Und wenn du die dann hast, was machst du dann?
Ganz einfach. Wir im NLP sagen, wenn man, was heißt ganz einfach? Also du kannst ja nicht nur andere fragen, du kannst ja, wie du gesagt hast, die Sachen auch einfach aufschreiben. Da wirst du bewusster. Ne? So, manche führen ja auch so ein Tagebuch oder sowas oder so ein Erfolgstagebuch, Affirmationstagebuch. Dann gibt man sich die Dinge mal ein. Am Ende des Tages so bestimmte Trigger und sowas aufschreiben. Und wenn dann bestimmte Sachen du gesagt hast, du entdeckst, du bewusst geworden bist darüber, dann und du hast dich vielleicht bisher darüber geärgert, dann hilft der Satz, die Medaille hat immer zwei Seiten. Das heißt, auf der einen Seite ist das vielleicht nicht so schön, aber dann kann man sich mal umdrehen, also die andere Seite des Talers oder der Medaille, und mal gucken, okay, was ist denn jetzt durch dieses angeblich problematische Ereignis möglich geworden? Mhm. Also, dass man auch das Positive sieht, nicht nur das Negative so. Hat was nicht funktioniert? Okay, cool, kann ich beim nächsten Mal besser machen. Habe ich gelernt, das will ich nicht nochmal. Ne? So Partnerschaft früher, so wie das bei einigen Leuten war, so hat nicht funktioniert. Alles klar, habe ich die Chance, ich weiß jetzt, was ich nicht mehr will, kann ich mir halt jemanden suchen, der mit mir auch mal was macht. So als Beispiel, ja, oder also das heißt, zwei Seiten der Medaille. Das nennt man im NLP dann Reframing. Haben wir meines Erachtens auch schon Podcasts zu gemacht. Das Glas, für die einen ist das Glas halb leer und für die anderen ist es halb voll. Und beide Denkrichtungen gehen in andere Richtungen weg. Das halb leere Glas wird eher ein problemorientiertes Verhalten, Leben, Glaubenssätze, die sich da bilden. Und das Glas ist halb voll, da wird was möglich. Eher das, und da sagt man immer, ah, denk so positiv. Ja, funktioniert trotzdem. Das Gehirn erlernt Lösungsdenken, erlernt Zieldenken, erlernt gute Gefühle denken und so weiter und so fort. Ne? Also deswegen, das wäre die Idee. Auch wenn mir was nicht so schön ist, auch die andere Seite der Medaille angucken. Was passiert dadurch vielleicht auch Gutes für mich?
Oder wenn man jetzt auch einen speziellen Glaubenssatz hat, wie ich bin kein Verkäufer, Situationen in der Vergangenheit und zukünftig suchen und aufschreiben, die das Gegenteil beweisen.
Ja. Ja, auch eine gute Idee. Klappt bei vielen nicht, weil es gibt ein sehr schönes Buch. Aber fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Achso, Pessimisten küsst man nicht, genau. Gibt ein ganz tolles Buch und da sind so die Strategien von Pessimisten und von Optimisten beschrieben. Und wenn einem Optimist zum Beispiel etwas gelingt, sagt er, ah, cool, das liegt an mir, ich habe eine gute Leistung gebracht und so weiter und so fort. Also der hat so nach dem Motto, Eigenlob stimmt. Es gibt auch ein Buch übrigens. Da sagen viele, ja, der lobt sich selbst. Ja, natürlich, klar, du hast Gutes gemacht, der lobt sich, der steht zu sich, das nennt man Selbstwert. So, haben viele schon ein Problem mit. Oder wenn dem Positivdenkenden etwas nicht gelingt, dann sagt er, okay, war eine gute Übung. Es hat diesmal nicht funktioniert, aber ach, beim nächsten Mal wird es garantiert besser. Und der Pessimist, der sagt ganz andersrum, oh, da hat sich wieder bestätigt, liebe Sarah, dass ich nichts wert bin, dass ich nichts kann, dass ich keine Kompetenzen habe. Und jetzt kommt es fast genauso schlimmer, wenn dem was gelingt, sagt er, das war eine Ausnahme, Also ganz ehrlich, dass der Kunde da gekauft hat, dass da die mich gelobt hat danach für meinen Kommunikationsstil. Also das war, die muss besoffen gewesen sein. Also das lag nicht an mir, das war Zufall, da habe ich einen guten Tag gehabt und so, ne? Und das
Ja.
ist der Unterschied zwischen Pessimisten und nur so als kleine Idee für alle. Wenn ihr Depressionen vermeiden wollt, eher positiv denken. Wenn ihr dort eine Kompetenz aufbauen wollt im Negativdenken, ist das sehr stark im Zusammenhang mit depressivem Verhalten. Das will keiner. Vielleicht war das die Einladung zum Positivdenken. Ja. Okay.
Okay.
Dann, ihr Lieben, hören wir uns beim nächsten Mal wieder mit einem spannenden Thema.
Welches?
Das Kind oder dein Kind ist kein Reparaturprojekt.
Es kam aber sehr
Ich habe mir ein bisschen Zeit
jetzt.
gelassen. Ja? Ein bisschen Zeit gelassen. Ja?
Ein bisschen Spannung
Ja, ein bisschen Spannung aufbauen. Ja. Genau. Also, viel Spaß. Ciao, ciao.
Ciao.